HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl. Frankfurt ist eine alte Messestadt. Und der 9. September 1585 war hier ein historisches Datum. Da nämlich legten Frankfurter Kaufleute zum ersten Mal einheitliche Wechselkurse fest. Diese Zusammenkunft gilt als die Geburtsstunde der Frankfurter Börse. Damals ging es vor allem um den Handel mit Schuldscheinen, denn die unübersichtliche Fülle unterschiedlichster Münzsorten ermöglichte Betrug und Wucherei in ganz großem Stil. Die erste Aktie wurde aber erst 1820 an der Frankfurter Börse gehandelt, lange her, 200 Jahre genau. Wie hat sich der Aktienhandel in all dieser Zeit verändert? Und welche Bedeutung hat die Frankfurter Börse heute? Wer kann das besser wissen als unsere ARD-Börsenreporterin Claudia Wehrle? Und deshalb ist genau sie diesen Fragen nachgegangen.
Frankfurter Börse, Handelssaal. Hier arbeiten Arthur Brunner, Oliver Roth und ihre Kollegen. Sie handeln mit Anleihen und mit Aktien.
Erster Preis, Orbit Internet, 42,50.
Frankfurter Börse, Handelssaal. Das ist auch ein Ort, wo groß gefeiert wird, wo Unternehmen ihr Börsendebüt groß in Szene setzen. Vor ein paar Jahren hat beispielsweise Rocket Internet diesen Schritt gewagt, ein Unternehmen, das Beteiligungen an unterschiedlichen Internet-Startups hält. Einer der Firmenchefs, Oliver Samwer, hatte damals große Visionen.
Wir denken eher in Jahren. Für uns ist es heute ein Meilenstein, für uns ist aber heute auch erst der Beginn von einem Marathon.
Die Geschichte der Frankfurter Börse reicht zurück bis ins 16. Jahrhundert. Frankfurt war damals eine bedeutende Messestadt, erzählt der Frankfurter Wirtschaftshistoriker Werner Plumper.
Da kamen die Händler aus allen großen Handelsgegenden an und breiteten ihre Waren aus. Und die Verbraucher, wenn man das so sagen will, die Fürstenhöfe, die Städte, die städtischen Bürger, wer auch immer, die haben sich dann dort versorgt und haben Waren aufgekauft, haben ihre Rechnungen beglichen, haben also Finanzdienstleistungen und Warenlieferungen gleichzeitig dort abgewickelt. Und insofern hatte das nicht nur Warenhandelscharakter, sondern zugleich auch den Charakter eines großen Finanzplatzes, wo halt eben Rechnungen geklärt werden mussten.
Das Problem, es gab damals weder in Europa noch im Deutschen Reich einheitliche Währungen. Auf den Messen wurde mit unterschiedlichen Münzen gezahlt. Wucher und Betrügereien waren an der Tagesordnung. Diesem Treiben sollte Einhalt geboten werden. Am 9. September 1585 legten Frankfurter Kaufleute erstmals einheitliche Wechselkurse fest. Ihre Zusammenkunft gilt als Geburtsstunde der Frankfurter Börse.
Man muss sich das als eine ganz offene Sache vorstellen, also wo ganz viele Leute zusammenkamen, Anbieter, Nachfrager von diesen Titeln und welche, die da die Geschäfte zwischen vermittelt haben. Und das war ein Prozess, der im Wesentlichen so in mündlichem Gespräch ist ein vornehmer Ausdruck, da stattgefunden hat. Die haben sich dann zugerufen, hier kriegst du das für dies und das für jenes und für das und das. Und so haben sich dann im Laufe der Zeit Kurse gebildet, die dann die Makler nutzen konnten, um zu sagen, das kannst du da für den Kurs bekommen und den Kurs bekommen. Und da sieht man auch gleich die Dynamik daraus, weil solche Dinge sind ja nicht einmal festgesetzt. Solche Kurse, die ändern sich ja laufend.
Solche Börsenversammlungen fanden zunächst unter freiem Himmel statt, bei Wind und Wetter. Später traf man sich dann im Haus Großer Braunfels am Liebfrauenberg. Das ist in der Frankfurter Innenstadt. Das Haus gehörte damals zu den geräumigsten und zu den bedeutendsten Gebäuden der Stadt. Frankfurt wird bald zu einer bedeutenden europäischen Finanzmetropole, so Werner Plumper weiter.
Es kommen ja hier die großen Bankhäuser. Rothschild ist ja eine Frankfurter Sache, die Bethmanns, die Metzlers, andere, alle betreiben Börsenhandel und die Volumina werden immer größer. Frankfurt bleibt der Ort, an dem staatliche Anleihen im Wesentlichen gehandelt werden.
Anteile der österreichischen Nationalbank, das waren die ersten Aktien, die in Frankfurt gehandelt wurden. Das war 1820. Später kamen Wertpapiere, vor allem von Eisenbahnunternehmen, dazu, aber auch die von anderen Industriegesellschaften. Im Zuge der Industrialisierung entdeckte man die großen Vorzüge eines solchen Handels. Damit ließen sich große, kostspielige Projekte finanzieren. Die Börse wurde zu einem Marktplatz. Da traf man sich zu festgesetzten Zeiten, konnte seine Geschäfte abwickeln und, wenn es gut lief, Gewinne einstreichen.
Aber Frankfurt ist nie der zentrale Ort für die Industrieaktie gewesen. Das wurde dann sehr schnell Berlin und da hat sich das dann alles konzentriert. Aber alle anderen Dinge fanden hier statt. Das wurde aufwendiger, größer, umfangreicher. Es waren mehr Personen beteiligt Und es wurde alles regulärer und insofern war es notwendig, dass man einen festen Platz findet. Da gab es den ersten ja schon in den 1840er Jahren und dann ist eben im Aufschwung der Börse, der Wirtschaft, aber auch der Stadt Frankfurt, die hat ja wichtige wichtige repräsentative Bauten in dieser Zeit auf die Beine gestellt, da wurde dann auch gesagt, wir brauchen ein neues repräsentatives Börsengebäude. Das hat man dann dort am heutigen Börsenplatz gebaut.
Der Erste Weltkrieg, die große Wirtschaftskrise in den 1930er Jahren, das alles hat tiefe Spuren hinterlassen an der Frankfurter Börse. Es gab Kurseinbrüche in großem Stil. 1944, bei einem Bombenangriff der Alliierten, wird das Börsengebäude schwer beschädigt. Von der einstigen Pracht, dem Handelssaal, von dem Stuck, den wertvollen Figuren, nichts ist geblieben. Nur die Außenmauern des Gebäudes blieben stehen, Ruinen, überall Schutt und Asche. Vor vielen Jahren erzählte Heinrich Fleischhacker, wie er die Zeit damals erlebt hat. Fleischhacker, das war eine der traditionsreichen alten Börsenmaklerfirmen aus dem Frankfurt der vorigen Jahrhundertwende.
Wir hatten wir alten Börsenhändler und Makler, die wir wieder oder noch in Frankfurt waren, wir hatten uns getroffen und haben eine verbotene schwarze Börse eröffnet im Keller des Börsengebäudes. Und am 14. September 1945 haben wir die Genehmigung von der amerikanischen Militärbehörde bekommen, in Frankfurt wieder eine Börse zu eröffnen. Und am 14. September 1945 war die Eröffnung unter amerikanischer Oberhoheit. Und die wurde unten in dem früheren Getreidebörsensaal, wo nach dem Krieg das Theater gespielt hat, der war nicht zerstört. Und da wurde die Börse eröffnet. Und da haben wir für einen Tag Erlaubnis gekriegt, die Börse abzuhalten. Und das ist das Kursblatt von der Zeit. Mit den Preisen, die an dem Tag erzielt wurden und in den Werten, in denen Umsatz war.
Der amtliche Handel wird erst 1949, also nach der Währungsreform, erneut eröffnet. Die Börsen hatten im Nachkriegsdeutschland eine wichtige Funktion als Kapitalvermittler für den Wiederaufbau des Landes.
1 zu 2 Daimler! 1 zu 2 Daimler!
6 Geld Mercedes!
6 zu 7 Mercedes!
Der Frankfurter Börsensaal in den 1980er Jahren. Zu den Handelszeiten reges Treiben, lautes Rufen, wildes Gestikulieren. Von außen wirkt das alles ein bisschen chaotisch, undurchsichtig. Werner Plumpe.
Ja, Sie müssen sich einfach vorstellen, dass alle die Formen der Kommunikation, die wir heute haben, die über weltweite Verbindungen im Internet in Sekunden Geschäfte möglich machen, dass es das alles gar nicht gab. Es gab wirklich die Präsenzbörse, die hatte man und da konnte man anrufen und dann erwischte man irgendeinen Makler und wenn man dem einen Auftrag gab oder wenn man von dem irgendwas haben wollte, dann rief der zu seinem Nachbarn oder zu anderen hin, hör mal, so und so sieht das so, da entwickelt sich das, da entwickelt sich dies so, hier gibt es die Nachfrage, hier gibt es das Angebot. Das haben die dann sich untereinander zugerufen, anders ging es gar nicht, weil die Möglichkeiten, algorithmusgesteuerte Geschäftsabwicklung per Internet zu machen, wie wir das heute haben, das war ja alles gar nicht da. Es musste also im Grunde genommen jedes Geschäft gemacht werden und es musste jeder Kurs mündlich verhandelt, dann fixiert werden, dann wieder hineingerufen werden. Und so lief das bei vielen Aktienwerten, hat man ja auch viel Bedarf, die Kurse festzulegen und zu kommunizieren. So gab das ein Tohuwabohu, das für einen, der von außen kam, überhaupt nicht durchschaubar war. Aber die Menschen, die dort vor Ort waren, die wussten schon, worum es ging.
Fidel Helmer war einer von ihnen. Im März 1970 fing er in Frankfurt an zu arbeiten. Er war Händler, später auch als Börsenaufsicht tätig. Sein Arbeitstag begann morgens um 8:30 in seiner Bank.
Man hatte ein Wähltelefon, die meisten natürlich mehrere Geräte am Schreibtisch. Und da rief man erstmal einen Broker an, um zu erfahren, wie eigentlich der amerikanische Markt über Nacht war, wie der aktuelle Dollarkurs ist. Und dann hat man etliche Telefongespräche geführt. Die Makler waren ja aufgegliedert nach Gruppen, nach Bereichen, zum Beispiel Fahrzeugwerte, Bankwerte und dergleichen. Dann hatte man sich erkundigt, wie so die Prognosen sind für diese Aktienkurse. Und bei der Gelegenheit hat man natürlich einiges A mitgehört, was ein Makler über ein anderes Telefon gerade gesprochen hat. Und man hat eben auch erfahren und man so manches private Wort auch gewechselt. Also es war sehr viel mehr Menschlichkeit dazwischen. Es gab ja nette Kollegen, es gab weniger nette Kollegen, aber man musste mit allen zurechtkommen und das war eine gute Schule.
Dann ging es an die Börse. Der Aktienhandel dauerte damals nur 2 Stunden, von 11:30 bis mittags um 13:30. Oliver Roth und Fidel Helmer erinnern sich.
Ja, damals gab es hier 1500 Menschen und das war in der Tat wie ein Jahrmarkt, wie ein großer Jahrmarkt, den sich vielleicht viele Leute auch noch vorstellen können, oder ein großer Markt. Alle haben durcheinander gerufen. Es gab aber ganz klare Regeln. Es gab einen Ehrenkodex und die Geschäfte wurden damals mündlich, also per Zuruf, abgewickelt im großen Rahmen. Millionenbeträge sind da umgegangen. Aber die Menschen damals hatten einen sehr hohen Ehrenkodex und haben sich dann, wenn sie sich mal nicht einigen konnten, weil man irgendwie was falsch verstanden hatte in dem lauten Geschrei, dann am nächsten Tag trotzdem immer ehrenhalber dann irgendwie wieder geeinigt, sodass das Börsengeschäft damals auch floriert hat.
Ja, den Durchblick, den müssen sie natürlich sehr schnell gewinnen, weil sonst sind sie aufgeschmissen. Man muss vor allem sich auf das Gehörte konzentrieren. Denn man wollte ja wissen, warum. Da man ja keine Bloomberg und kein Reuters hatte, muss man wissen, warum gehen die deutschen Bankhändler immer wieder zu dem VW-Händler, der den VW-Kurs macht, oder zu Linde oder wo auch immer. Das hat man natürlich beobachtet und nicht nur mit den Augen, sondern auch mit den Ohren, was da passiert. Weil dann hat man schon neue Ideen bekommen oder man hat sich vielleicht auch an so eine Situation drangehängt.
Die Händler hatten immer ein kleines Büchlein bei sich. Darin mussten sie ihre Geschäfte eintragen. Das wurde später kontrolliert. Es musste schnell gehen. Deshalb auch die besondere Sprache auf dem Parkett. Unverständliches Kauderwelsch, von außen betrachtet, aber intern ist alles ganz logisch. Fidel Helmer.
Man wollte es so schnell und so kurz wie möglich gestalten. Und das Geld heißt, ich kaufe, und das Brief heißt, ich verkaufe zu diesem oder jenem Kurs. Und das war eigentlich eine einfache Geschichte. Und dann von dir oder an dich, das hieß von dir, den Briefkurs nehme ich dir ab. Vielleicht konnte man auch noch die Stückzahl hinzusetzen, 500 Stück von dir oder 300 Stück an dich, wenn es um den Geldkurs ging. Und das war, das konnte man sich sehr schnell einprägen.
Manchmal standen da Menschen drauf bis zu 50 Leuten. Die haben alle durcheinander gerufen, aber sie haben sich schon dabei angeschaut. Es gab eine Zeichensprache, eine Handsprache. Und wenn man sich gar nicht verstanden hat, dann hat man versucht, einfach am lautesten zu brüllen. Hört sich sehr archaisch an, aber es hat wirklich funktioniert. Und die Menschen haben, glaube ich, nicht viel mehr Fehler damals gemacht als heute die Computer.
Einen Handelstag wird Fidel Helmer nicht vergessen. Den 19. Oktober 1987. Ein schwarzer Montag. Damals fiel der Dow Jones innerhalb eines einzigen Tages über 500 Punkte nach unten. Alles halb so schlimm, könnte man meinen.
Nur damals war der Dow Jones nur 2500 Punkte und da war das ein Fünftel seines Werts über Nacht. Und das hatte natürlich auch in Deutschland heftige Auswirkungen. Das hat natürlich schon Schweißtropfen gekostet, vor allem, weil zu diesem Zeitpunkt damals es noch keinerlei Computerunterstützung gab. Es wurde alles manuell gehandhabt. Ich kann mich erinnern, dass die Orderzettel, die damals eben auch handschriftlich geführt wurden, die Orderzettel von Kunden, dass die teilweise mit Waschkörben angeliefert wurden und die alle zu bearbeiten und dann auch noch rechtzeitig zu bearbeiten. Die Ausführungen zu kontrollieren. Also wir waren damals bis Mitternacht im Büro. Ich kenne Kollegen, die haben übernachtet im Büro, eben um überhaupt die Differenzen aufzuarbeiten. Und irgendwann kam auch dann der Zeitpunkt, wo man sagte, wir suchen keine Differenzen mehr, wir stellen glatt oder wir kaufen ein, was fehlt, weil wir können es uns gar nicht mehr leisten. Wir schaffen es einfach nicht mehr. Und das war sicherlich auch der Moment, wo man massiv über die Computerisierung der Börse nachdachte, um einfach das Volumen, das auf die Börsianer zukam, zu bewältigen.
Die Vorteile vom Computerhandel? Zweifelsohne, Maschinen erleichtern das Geschäft. Es können viel größere Datenmengen bearbeitet werden, als wenn das alles manuell geschieht, in kürzerer Zeit. Auch Nachrichten aus aller Welt im Blick behalten, zu verarbeiten und entsprechend zu reagieren. Das alles geht viel schneller als früher. Bereits im Jahre 1969 begann die Börse, zumindest Teile ihres Datenbestandes elektronisch zu verarbeiten. Fast 30 Jahre später, 1997, dann die Umstellung auf den vollelektronischen Xetra-Handel. Für Friedel Helmer war das damals eine große Umstellung.
Ja, sie handeln mit einer Maschine und sie drücken auf einen Knopf. Und wenn sie auf den Knopf gedrückt haben, ist das Geschäft getätigt. Also das können sie nicht rückgängig machen. Wenn Menschen miteinander handeln, kann man immer noch miteinander reden. Oh, ich habe mir versprochen oder ich habe das falsch verstanden oder wie auch immer. Mit der Maschine können Sie nicht verhandeln. Wenn Sie auf den Kaufknopf gedrückt haben, dann haben Sie gekauft. Und wenn Sie auf den Verkaufknopf gedrückt haben, haben Sie verkauft. Abgesehen davon, dass es auch heutzutage viel, viel mehr Instrumente an der Börse gibt. Damals war das eigentlich nur alles sehr überschaubar. Aber heutzutage, diese Unmengen strukturierten Produkte, die es gibt, diese Unmengen an festverzinslichen Papieren, die es gibt, also da würde man ohne eine technische Unterstützung überhaupt nicht mehr weiterkommen.
Heute ist der Börsenhandel ohne Computerunterstützung nicht mehr auszudenken. Diese neue Art zu handeln bringt aber auch noch ganz andere Veränderungen mit sich. Die vielen Händler auf dem Börsenparkett, die es einmal gab, heute sucht man sie vergeblich. Das Schreien, das Rufen, das wilde Gestikulieren, vorbei. Die Händler sitzen jetzt vor ihren Bildschirmen. Oft sind es 4, manchmal sogar 6 Monitore, die sie im Blick haben müssen. Oliver Roth.
Ja, das Arbeiten an sich ist vom Grundprinzip natürlich weiterhin das Gleiche. Man verkauft und man kauft und versucht möglichst dabei einen gewissen Profit einzubringen für sein Unternehmen. Als Dienstleister ist man da, um den Aktionären die Möglichkeit zu geben, 12 Stunden am Tag eben auch Aktien zu handeln, was wichtig ist. Aber darüber hinaus hat sich natürlich die Rahmenbedingungen komplett geändert. Man arbeitet 12 Stunden. Vor 30 Jahren waren es 2 Stunden am Tag, wo der Handel zumindest stattgefunden hat. Und danach hat man damals eben eher mal Kundenakquise gemacht, indem man Bier trinken gehen musste mit den Kollegen. Mittlerweile sitzt man tatsächlich 12 Stunden, bis zu 12 Stunden hier an der Börse. Und damit ist natürlich jede Menge auch an Veränderungen mit zusammengekommen.
Rentenhändler Arthur Brunner.
Der Handel heute ist unpersönlicher geworden. Man muss heute viel mehr aufpassen. Ein falscher Knopfdruck und ein Geschäft ist getätigt, was bei einem Fehler teilweise sehr starke wirtschaftliche Konsequenzen haben kann. Früher hat man sich verdrückt und das Ganze wurde storniert. Es gab keine Probleme. Also Fehler heutzutage werden viel schneller gemacht. Früher hat man Fehler bei seinen Handelsentscheidungen getätigt. Heute kann es ein einziger Knopfdruck sein, was der Unterschied ist.
Der große Handelssaal an der Frankfurter Wertpapierbörse ist zwar noch ein Ort, wo Geschäfte abgewickelt werden. Aber der eigentliche Handel, der findet längst woanders statt. Nämlich dort, wo die Server stehen und im virtuellen Raum. Hendrik Leber ist Geschäftsführer von Arcatis. Das ist eine Fondsgesellschaft, die ein Vermögen von mehr als 7 Milliarden Euro verwaltet. Der Handelssaal? Für Hendrik Leber hat er schon seit Jahren keine Bedeutung mehr. Und dann beschreibt er, wie sein Arbeitsalltag abläuft.
Ich nehme einfach meine praktische Arbeit. Wenn wir eine Order losschicken, dann geben wir sie an einen Broker. Und einen Broker, der genau den Mechanismus hat, den wir für diese Order brauchen. Und der setzt Algorithmen ein und die Algorithmen testen an 10 verschiedenen Börsen gleichzeitig auf der Welt, was für Kurse gerade gestellt werden. Und das geschieht gewissermaßen in Lichtgeschwindigkeit. Und wenn ich jetzt eine aktuelle Börseorder von heute mir anschaue, eine Apple-Aktie, 5 Millionen haben wir da geordert, 5 Millionen Gegenwert, die ist in 3 Minuten durchgelaufen. Die ist in 500 Teilorders zerlegt worden und ich kann gar nicht sagen, wo die gerade ausgeführt worden ist. Vielleicht an 10, 20 verschiedenen Börsenplätzen der Welt. Ich sehe nur am Ende, so und so viele 1000 Stück sind gemacht und dann wird abgerechnet. Das heißt, die einzelne Börse hat gar keine Bedeutung mehr. Sie muss sich messen gegen viele andere Handelsplätze. Das sind sowohl die Börsen selber, also die offiziell regulierten Plätze, aber auch die sogenannten Dark Pools, wo Anleger nicht offenbaren, wie viel sie eigentlich kaufen oder verkaufen möchten. Und dann testet mal so vor und schaut, die 100 Stück, laufen die 500 Stück. Und das macht ein Computer, der schaut, wo auf der Welt bekomme ich gerade im Moment den besten Kurs. Wahnsinnig schnell, pure Elektronik mit Lichtgeschwindigkeit. Und der klassische Handel mit Menschen kann da gar nicht mithalten.
Da geht es um Mikrosekunden. Eine ganz eigene Welt.
Das heißt, da gibt es eben Hochfrequenzhandelssysteme, die schauen drauf, an welcher Börse läuft gerade welche Order, kann ich vielleicht 3 Mikrosekunden schneller sein? Und selbst wir sind ja langsame Leute, Wenn wir mit unseren Brokern sprechen, dann achten die darauf, dass ich die eine Order nach London vielleicht wenige Mikrosekunden später abschicke als die in die USA, weil die eine länger braucht, weil das Elektron über das Transatlantikkabel etwas länger braucht als das nach London. Und wir sind also in einem voll elektronischen Spielfeld, wo ich die Hochfrequenzhändler habe, die den Markt sehr liquide machen. Mir sind die sehr willkommen. Wo ich Dark Pools habe, in denen Gruppen von Investoren unter sich handeln. Es ist ein Wettkampf der elektronischen Systeme geworden. Man kann es unheimlich nennen. Mir ist es extrem sympathisch, weil es hilft, jederzeit rein und rauszukommen aus den Aktien.
Viele Händler trauern der alten Börsenwelt nach. Ein bisschen zumindest. Aktienhändler Oliver Roth ist nicht der Einzige, der so denkt.
Ja, natürlich traue ich den alten Zeiten nach. Und zwar nicht, weil früher alles besser war. Denn nachweislich haben das die Leute früher auch schon gesagt. Und deshalb kann das nicht stimmen. Aber es war alles ein bisschen gemütlicher. Es war alles ein bisschen überschaubarer. Heute verbrennt man schon schneller. Also als Händler, glaube ich, kann man heute keine 30, 40 Jahre mehr diesen Job machen. Das ging damals. Das geht heute nicht mehr. Ich glaube, dass die Zeiten, wo man diesen Job sehr lange gemacht hat, einfach so nicht mehr funktionieren, weil das Tempo viel höher ist und die Pausen auch viel kürzer sind.
Da stellt sich schon die Frage, welche Bedeutung hat die Frankfurter Wertpapierbörse überhaupt noch? Als Handelsplatz, als Ort der Begegnung, als Ort, wo Nachrichten ausgetauscht werden, spielt sie längst nicht mehr die zentrale Rolle, wie das noch vor 30 oder vor 40 Jahren der Fall gewesen ist. Hendrik Leber ist nicht der Einzige, der sagt, ich brauche keine Börse mehr.
Die Informationen bekomme ich heute übers Internet sehr schnell. Die Handelsplätze sind heute auf der Welt vernetzt miteinander in Lichtgeschwindigkeit, wie gesagt. Und dazu brauche ich jetzt keinen physischen Austausch mehr. Das heißt, der Austausch über das Internet, der Handel über die elektronischen Medien hat eigentlich den physischen Handelsplatz von früher, wo man diskutierte und sprach und Gerüchte streute, ersetzt. Ich glaube nicht, dass der Trend sich jemals umkehren wird.
Die Börse als Ort, wo sich Unternehmen Kapital beschaffen können? Zumindest ist das nach wie vor eine Möglichkeit. Und es gibt auch noch Börsengänge. Aber es gibt mittlerweile auch eine ganze Reihe von alternativen Handelsplattformen und von alternativen Geldgebern. Die Konkurrenz ist größer geworden. Und man darf auch nicht vergessen, an der Börse gelistet zu sein, das ist auch mit Verpflichtungen verbunden. Dazu gehört beispielsweise, regelmäßig Quartalsberichte abzugeben. Analysten stellen Fragen, oft auch unbequeme Fragen. Sich von der Börse wieder zu verabschieden, auch das passiert gar nicht so selten, sagt Oliver Roth.
Es gibt eben viele Großaktionäre, die dem Management immer schön Feuer unterm Dach machen, weil sie kurzfristig eben Profite einheimsen wollen und nicht so sehr daran interessiert sind, dass das Unternehmen in 10, 20 Jahren noch Erfolg hat. Und da beißt sich manchmal die langfristige Strategie eines Managers mit den kurzfristigen Absichten eines Investors.
Robert Halber von der Baader Bank gibt noch etwas zu bedenken.
Die Börse wird immer bleiben, das ist klar, aber ob sie wirklich noch das typische Kapitalsammelbecken ist für Börsengänge, das weiß ich nicht. Wenn die Notenbanken weiterhin das Geld einem quasi umsonst hinterherwerfen und davon ist auszugehen, dann brauche ich die Börse gar nicht mehr. Dann nehme ich mir eine schöne Anleihe mit einer geringen Verzinsung und die wird mir trotzdem aus den Händen gerissen und von daher hat die Börse nicht mehr die Bedeutung. Sie würde dann wieder eine Bedeutung gewinnen, wenn wir in Deutschland eben eine Strukturänderung der Altersvorsorge hin zur Aktie vornehmen, was dringend geboten ist, aber hier sind wir im Bereich der Illusion.
Den Aktienhandel, den wird es weitergeben. Er ist in den meisten Fällen eben kein physischer Handel mehr, es ist elektronischer Handel geworden. Aber man sollte es nicht unterschätzen, die Börse als ein Treffpunkt, die Börse als ein Ort, wo Handel sichtbar wird, wo Menschen sitzen, wo sie arbeiten. Das alles ist wichtig, sagt Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock.
Ich würde aber sagen, auf Handelssäle und deren historische, nostalgische Bedeutung oder auch Bedeutung als Begegnungsort komplett zu verzichten, würde ich für falsch halten.
Und der Historiker Werner Plumpe gibt noch etwas zu bedenken.
Ich glaube, weil die Stadt Frankfurt sich selber in ihrer architektonischen, in ihrer visuellen, in ihrer ästhetischen Gestalt zu genau dem Ort entwickelt hat, an dem man das erwartet. Hier mit den Hochhäusern, mit der ästhetischen Erscheinung der Stadt, mit dem jetzt hinzugekommenen Zentralbankgebäude der Europäischen Zentralbank, hat die Architektur selber eine symbolische Dynamik bekommen, dass man fast automatisch erwartet, das ist klar, da muss was passieren, da muss was Wichtiges sein. Und Frankfurt ist mit seiner Skyline eben die einzige deutsche Stadt, die diese, wenn man so will, moderne Dynamik auch architektonisch so rein, so wirklich rein verkörpert. Und insofern geht das ganz gut zusammen. Unsere Vorstellungswelt von Finanzen als einer Art modernen Welt und die Vorstellung von Frankfurt als Inbegriff der architektonischen Moderne, das passt gut zusammen.
Vor genau 200 Jahren wurde an der Frankfurter Börse die erste Aktie gehandelt. ARD-Börsenreporterin Claudia Wehrle hat auf die Entwicklung von damals bis heute geschaut und einen vorsichtigen Blick in die Zukunft gewagt. Mein Name ist Liane Stahl und diese wie all unsere anderen Sendungen in Die Reportage finden Sie in der ARD-Audiothek und natürlich bei uns auf hrinforadio.de.